HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Es ist wichtig, Kinder zu impfen, weil bestimmte Krankheiten einfach im Kindesalter sehr häufig auftreten.
Der Hans kennt sich aus mit dem Immunsystem.
Ein weiterer Aspekt ist, dass einige Krankheiten im Kindesalter besonders bedrohlich verlaufen, zum Beispiel der Keuchhusten. Deshalb ist es wichtig, Kinder sehr früh zu schützen und das heißt, sehr früh zu impfen.
Hans warnt, wenn man Kinder impft, können sie 6 Wochen lang schreien oder sogar Fieber kriegen. Und wer will das schon?
Ich bin der Meinung, dass Krankheiten stärken, also dass man eine Krankheit bekommt, dadurch geschwächt wird, aber gestärkt aus der Krankheit rausgeht. Dadurch baut sich das Immunsystem auf.
Dann noch lieber Polio.
Der Jona ist schon gegen Masern geimpft, aber nicht alles, was die STIKO empfiehlt. Zum Beispiel Windpocken nicht oder Rotaviren nicht. Also wir sind da auch ein bisschen kritisch dem gegenüber.
Keuchhusten ist auch nicht so schlimm. Kaum jeder 25. Säugling stirbt davon.
Ein Impfschaden jagt mir noch mehr Angst ein, als dass, wenn eine Krankheit schwer verläuft, dass da ein Schaden ist, weil ich das Gefühl habe, ich habe da aktiv mitgewirkt.
Ja, der Hans kennt sich aus, der Hans. Ja, der Hans, der kennt sich aus.
Ja, das fände ich dann richtig schlimm, wenn meine Kinder das dann kriegen sollten oder auch wir. Weil irgendeiner meint, der muss sein Kind nicht impfen lassen. Ich finde es auch nicht gut, dass die Impfkommission das nur empfiehlt, dass sie nur Empfehlungen rausgibt, dass da nicht eine Pflicht besteht.
Das Kind impfen lassen oder nicht, sie ist wieder da, die Impfdiskussion. Der Filmemacher David Sieveking hat sie mit seinem autobiografischen Film Eingeimpft neu entfacht. Über 95 Minuten breitet der Vater zweier Kinder das Pro und Contra zum Impfen aus und stellt vermeintliche Gewissheiten in Frage. Unsere Vorfahren hätten wohl kaum auf diese Weise nachgedacht, ob sie gegen Pocken oder Tetanus geimpft werden wollen, hätten sie das damals schon gekonnt. Mitten in der aktuellen Impfdiskussion erreicht uns die Meldung, dass der Hersteller des Impfstoffes gegen Schweinegrippe früh um die Nebenwirkungen wusste, aber die Warnzeichen ignorierte. Und wieder sehen Impfkritiker sich bestätigt, die Pharmaindustrie wolle nur Geschäfte machen. Angestochen, warum die Impfdebatte wehtut, haben wir heute die Sendung überschrieben und fragen, wie unabhängig sind die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, an denen sich Ärzte und Krankenkassen orientieren? Welche Impfungen brauchen wir wirklich? Und wie können Transparenz und zuverlässige Informationen gesichert werden? Der jüngste kritische Bericht britischer Wissenschaftler führt uns zurück in die Zeit der Schweinegrippe 2009-2010. Die Pandemie verunsicherte Deutschland und es wurde geimpft.
Es ist 2009. Sie gehen zum Arzt, um sich gegen die grassierende Schweinegrippe impfen zu lassen. Die Impfung ist erfolgreich. Die Schweinegrippe bekommen Sie nicht. Dafür aber einen allergischen Schock, Zuckungen, Gesichtslähmungen, Gefäß- oder Gehirnentzündungen. Dieser Verdacht geht aus einem neuen Bericht des British Medical Journal hervor. Der Bericht besagt, dass der Impfstoffhersteller GlaxoSmithKline schon früh über Nebenwirkungen des Impfstoffs Pandemrix informiert war, die Warnungen aber ignorierte. Dabei bezieht sich das Fachjournal auf Daten aus 4 internen Berichten zu Nebenwirkungen aus den Jahren 2009 und 2010. Schon zu Beginn der Impfkampagne zeichnete sich ab, dass der Impfstoff Pandemrix, der in Europa eingesetzt wurde, zu deutlich mehr Meldungen von Nebenwirkungen führte als ein kanadisches Mittel. Und das, obwohl beide Mittel mit dem gleichen Wirkstoff und dem gleichen Wirkverstärker hergestellt wurden. So wurden bei dem europäischen Impfstoff Pandemrix 1138 schwere Nebenwirkungen dokumentiert, während es bei dem kanadischen Pendant nur 95 waren. Über Ursachen kann nur spekuliert werden. Möglicherweise kamen bei der europäischen Produktion noch andere Stoffe mit dem Impfstoff in Berührung. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass europäische Bürger einen sensibleren Umgang mit dem Thema Impfung pflegen und hier deshalb mehr Nebenwirkungen gemeldet wurden als in Kanada. In beiden Fällen wurden alle Nebenwirkungen um den Zeitpunkt der Impfung beobachtet. Unabhängig von den neuen Berichten des britischen Fachmagazins stand die Schweinegrippeimpfung schon früher in der Kritik. Infolge der Massenimpfung traten vermehrt Fälle von Narkolepsie auf. Von den etwa 30 Millionen geimpften Europäern litten rund 1300 nach der Impfung an der Schlafkrankheit. Betroffen sind vor allem Kinder und Jugendliche. Obwohl der Hersteller und auch die Europäische Arzneimittelbehörde es nicht als erwiesen ansehen, dass die Narkolepsie in direkter Verbindung mit der Impfung steht, entschädigte die schwedische Regierung Betroffene mit bis zu 1 Million Euro. Ein anderer und häufiger Kritikpunkt bei europäischen Impfungen sind Wirkverstärker, die den Impfstoffen beigemischt werden. Diese wurden auch dem Schweinegrippeimpfstoff Pandemrix zugesetzt, um die Produktion zu beschleunigen. Damit reichte weniger Wirkstoff für mehr Menschen. Das ist vollkommen legal. Trotzdem gibt es Mediziner, die glauben, dass ein Wirkverstärker zur schlechteren Verträglichkeit eines Impfstoffs führen kann. Inwieweit der Impfstoff Pandemrix wirklich im Zusammenhang mit den auftretenden Nebenwirkungen steht, ist noch offen. Sicher ist aber, dass er sein eigentliches Ziel erfüllt hat. Die Schweinegrippe-Pandemie wurde im August 2010 für beendet erklärt.
Themenglatt über den Bericht britischer Wissenschaftler im British Medical Journal. Sie werfen dem Hersteller des Schweinegrippe-Impfstoffes Pandemrix vor, frühe Warnzeichen ignoriert zu haben. Dr. Susanne Stöcker, Pressesprecherin des Paul-Ehrlich-Instituts, des Bundesinstituts für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Der Bericht spielt eine Rolle in laufenden Nebenwirkungsklagen gegen den Hersteller. Unter anderem steht darin, wie gehört, bei dem europäischen Wirkstoff gab es 2009 1138 Nebenwirkungen, beim kanadischen Mittel nur 95. Wie haben Sie sich das erklärt?
Zunächst muss man da beachten, es geht nicht darum, dass es bestätigte Nebenwirkungen sind, die dort zitiert werden, sondern das waren Verdachtsfallmeldungen. Jede einzelne Verdachtsfallmeldung wird von uns bewertet im Hinblick darauf, ob sie mit dem Impfstoff zusammenhängen könnte oder nicht. Und das hat sich nur in den wenigsten Fällen gezeigt. Ihr Kollege hatte ja in dem Bericht vorher schon gesagt, dass es durchaus möglich ist, und das halte ich auch für vorstellbar, dass hier in Deutschland ein intensiveres Meldeverhalten herrscht, gerade bei Impfstoffen, die sehr in der öffentlichen Diskussion sind. Und das ist bei Pandemrix der Fall gewesen. Es wurde sehr viel spekuliert, ob der genug geprüft wurde und was es da nicht alles gab. Dann gehen die Meldezahlen hoch und häufig zeigt sich dann hinterher, dass es eben keinen Zusammenhang gibt.
Im Falle der Narkolepsie-Fälle haben Sie ja aber selber nochmal sich das angeschaut und auch studiert, welche Folgerungen man daraus ziehen kann. Zu welchem Ergebnis ist das Paul-Ehrlich-Institut da gekommen?
Ja, das ist richtig. Wir haben eine sogenannte Fallkontrollstudie gemacht, um zu sehen, ob so wie beispielsweise in skandinavischen Ländern auch bei uns die Zahl von Narkolepsiefällen nach der Impfung hochgegangen ist. Und wir haben tatsächlich festgestellt, dass es eine Assoziation gibt zwischen der Impfung und der Ausbildung dieser Tagesschläfrigkeit, Narkolepsie, wobei aber tatsächlich bis heute nicht endgültig geklärt ist, was genau der Mechanismus ist, was dahinter steckt. Die Forschung spricht heute von einer sogenannten Two-Hit-Theorie. Man infiziert sich mit dem Wildvirus und wird dann geimpft und dann wird das Immunsystem so angefeuert, dass sich diese Krankheit ausbilden kann. Das ist aber auch noch nicht für alle Experten vollständig überzeugend, insbesondere deshalb, weil ja Arepanrix in Kanada den gleichen Wirkverstärker hat wie Pandemrix, aber da gab es keine Narkolepsiefälle. Das passt dann irgendwie nicht zusammen.
Mhm. Aber welche Rolle kann denn das Paul-Ehrlich-Institut spielen, wenn zum Beispiel eben wie in dem Fall der Schweinegrippeimpfung während einer Impfperiode Nebenwirkungen gehäuft auftreten? Ist es dann eine Option, zum Beispiel auch die Zulassung eines Impfstoffes zurückzuziehen?
Das wäre eine Option, wenn wir tatsächlich feststellen, dass wir Risikosignale feststellen. Wir haben während der gesamten Schweinegrippe alle Meldungen, die wir bekommen haben, dokumentiert, auch auf den Internetseiten. Wir haben die Bewertung dokumentiert, das haben wir wöchentlich gemacht und haben da kein sogenanntes Risikosignal gesehen. Es gab also nicht außergewöhnlich viele Meldungen zu einer bestimmten Reaktion, die tatsächlich dem Impfstoff zugeordnet werden konnten. Wir haben uns ganz speziell zum Beispiel mit Anaphylaxie, das ist also dieser allergische Schock, beschäftigt. Meldungen dazu gab es überhaupt nur aus Deutschland und aus Kanada, aus anderen Ländern überhaupt nicht, aber auch nicht in einem Maße, dass wir daraus ein Risikosignal hätten erkennen können. Oder eine andere Sache, die natürlich viel Interesse hervorruft, ist das Guillain-Barré-Syndrom. Dazu haben wir nach der Schweinegrippe eine industrieunabhängige Studie gemacht, deren Ergebnisse wir auch veröffentlicht haben und konnten am Ende sagen, auch da gibt es keinen Zusammenhang zu dieser Impfung. Wenn es einen Zusammenhang gegeben hätte, wenn wir ein Risikosignal gesehen hätten, wäre das eine Maßnahme dann gewesen, die europaweit hätte durchgeführt werden müssen, denn der Pandemrix-Impfstoff war ja in ganz Europa zugelassen und wurde auch angewendet. Das heißt, wir haben auch alle Meldungen, so wie die anderen EU-Mitgliedstaaten, auch an die Europäische Arzneimittelagentur geschickt, die zentral alle Verdachtsfallmeldungen gesammelt hat und die Bewertungen der verschiedenen Behörden gesammelt hat und So war ein großes Sicherheitsnetz, dass ein Risikosignal für welche Reaktion auch immer sehr frühzeitig erkannt worden wäre. Dann hätte man Maßnahmen wie zum Beispiel Einstellung der Impfung anordnen können.
Frau Stöcker, Sie haben eben das Stichwort verwendet, industrieunabhängige Studie, die Sie da durchgeführt haben. Pharmakritiker wie zum Beispiel Wolfgang Becker-Prüser vom Arzneitelegramm, der sagt ja jetzt angesichts dieses britischen Berichts, das sei also ein Großexperiment gewesen in Deutschland damals. Das sieht man jetzt daran wieder. Eine Impfkampagne von Behörden ist da gelaufen, weil man den Impfstoff loswerden wollte. Er war ja gekauft. Wie unabhängig kann denn das Paul-Ehrlich-Institut Entscheidungen zur Zulassung fällen?
Wir können die vollständig unabhängig treffen. Wir werden primär mit Steuergeldern finanziert. Dass die Pharmaunternehmen einen Beitrag für eine Zulassung zahlen müssen, der übrigens bei Impfstoffen wie Pandemrix an die Europäische Arzneimittelagentur geht, das ist gesetzlich festgelegt und das ist ein Minimum von dem, was tatsächlich an Kosten bei uns entsteht für so eine Bewertung. Das heißt, wir können völlig unabhängig von der Industrie selbst so eine Studie machen und die Studien, die von der Industrie durchgeführt werden, die werden ja wiederum von den Behörden bewertet und da müssen alle Daten vorgelegt werden und wir können sehr genau sehen, ob so ein Impfstoff schwerwiegende Nebenwirkungen hat oder nicht. Wie gesagt, das, was jetzt in dieser Publikation im British Medical Journal veröffentlicht wurde, da werden, ja, ich möchte fast sagen, Äpfel mit Birnen verglichen, denn es geht um Verdachtsfallmeldungen und nicht um bestätigte Nebenwirkungen.
Nochmal zu der allgemeinen Vorgehensweise. Sie haben eben schon die Europäische Arzneimittelagentur angesprochen. Das heißt, mittlerweile werden solche Entscheidungen überhaupt nicht mehr national getroffen, sondern immer auf europäischer Ebene. Welcher Impfstoff wird zugelassen, welcher nicht?
Kann man so sagen. Es gibt ja viele Impfstoffe, die früher national zugelassen wurden. Aber inzwischen laufen die Zulassungsverfahren meiner Meinung nach ausschließlich über die Europäische Arzneimittelagentur. Das hat Vorteile sowohl für die Pharmaunternehmen wie auch für die Verbraucher. Denn wenn ein Impfstoff die Zulassung durch die EU-Kommission bekommt, nach einem Verfahren bei der Europäischen Arzneimittelagentur, heißt das einerseits, das Unternehmen kann in allen Mitgliedstaaten den Impfstoff auf den Markt bringen. Für mich heißt es aber, wenn ich hier anfange, eine Impfserie und gehe dann zum Beispiel aus beruflichen Gründen nach Italien, Spanien, Frankreich, kann ich dort mit dem gleichen Impfstoff weitermachen. Das war früher anders und das konnte manchmal ziemlich kompliziert werden.
Gleichzeitig wird bei Impfstoffen aber nicht nur am Anfang getestet oder das Mittel zugelassen, sondern Sie haben immer weiter den Finger drauf. Wie funktioniert das?
Das ist die sogenannte staatliche Chargenfreigabe. Das ist spezifisch bei Impfstoffen und auch anderen biomedizinischen Arzneimitteln. Das bedeutet, während der Zulassung schon wird im Bewertungsvorgang werden Experimente gemacht, um zu überprüfen die Daten, die die Unternehmen eingereicht haben. Nach der Zulassung ist das nicht vorbei. Jede produzierte Charge braucht eine eigene Freigabe, damit die entsprechenden Impfstoffdosen aus dieser Herstellungseinheit verwendet werden dürfen. Das bedeutet, wiederum europäisch gibt es ein Netzwerk von Medizinlabors, die sich zusammengeschlossen haben und diese experimentellen Untersuchungen machen. Dazu gehört das Paul-Ehrlich-Institut. Letztlich hat jedes Mitgliedsland eine solche Behörde, die das macht. Und das bedeutet, wir sehen die Herstellungsdokumentation, was da passiert ist. Wir bekommen aber auch Prüfmuster und können selbst nachschauen, ist das drin, was drin sein soll? Stimmt die Konzentration? Sind keine Verunreinigungen drin? Und nur wenn das alles bestätigt werden kann, dann darf dieser Impfstoff tatsächlich auch angewendet werden.
Wie wird über die Zulassung von Impfstoffen entschieden? Antworten von Dr. Susanne Stöcker, Pressesprecherin des Paul-Ehrlich-Instituts. Besten Dank.
Sehr gerne.
Angestochen, warum die Impfdebatte wehtut, der Tag in HR2 Kultur. Versetzen wir uns mal 100 Jahre zurück.
Was sehen wir, wenn das 20. Jahrhundert vor unserem inneren Auge vorbeizieht? Zwei Weltkriege, den Faschismus, den Aufstieg und Fall des Kommunismus, vielleicht einige besonders spektakuläre Episoden der Entkolonialisierung. Doch das dramatischste Ereignis von allen, obwohl es direkt vor uns steht, sehen wir nicht. Auf die Frage nach der größten Katastrophe des 20. Jahrhunderts lautet die Antwort fast nie: die spanische Grippe. Es überrascht die Menschen, wenn sie die Zahlen hören, die diese Epidemie umwabern. Manch einer denkt dann eine Weile nach und erinnert sich schließlich an einen Großonkel, der spanischen Grippe zum Opfer fiel, an verwaiste Vettern und Cousinen, die man aus den Augen verloren hat, an einen Zweig der Familie, der 1918 ausgelöscht wurde. Weltweit findet man auf fast allen über 100 Jahre alten Friedhöfen mehrere Gräber aus dem Herbst 1918, wo die zweite und schlimmste Welle der Pandemie über die Welt hereinbrach. Und die Erinnerung der Menschen spiegelt dies auch tatsächlich wider. Doch es gibt weder in London noch in Moskau oder Washington D.C. irgendein Monument, das an die Pandemie erinnert. Die spanische Grippe schlägt sich in persönlichen Erinnerungen nieder, nicht im kollektiven Gedächtnis. Sie steht uns nicht als historische Katastrophe vor Augen, sondern bildet sich in Millionen einzelner privater Tragödien ab.
Laura Spinney berichtet in ihrem Buch 1918 Die Welt im Fieber darüber, wie die spanische Grippe die Gesellschaft veränderte. Rund 50 Millionen Menschen sollen daran gestorben sein. Für Virologen und Epidemiologen ist die Seuche bis heute ein Rätsel. HR2 der Tag. Jetzt haben wir schon gehört, dass das Paul-Ehrlich-Institut als Bundesinstitut zum Beispiel Impfstoffe immer wieder testet. Davon hängt die Zulassung eines Impfstoffes ab. Aber wer soll dann geimpft werden? Ob und wann vor allem Kinder gegen Krankheiten geimpft werden sollen, das empfiehlt die Ständige Impfkommission, die wiederum im Robert-Koch-Institut angesiedelt ist. Das Robert-Koch-Institut ist ebenfalls ein Bundesinstitut und die zentrale Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und Prävention. Wie arbeitet also die Ständige Impfkommission?
Sie heißt abgekürzt STIKO, die Ständige Impfkommission. Sie spricht in Deutschland die Hinweise aus, wogegen geimpft werden soll. Die Hinweise werden jährlich veröffentlicht und dienen den Bundesländern als Vorlage für öffentliche Impfempfehlungen, stets angepasst an aktuelle Impfstoffentwicklungen und Forschungsergebnisse. Die STIKO steht auch hinter dem Impfkalender. Er listet auf, welche Impfungen wann im Lebensverlauf zu empfehlen sind. Um sich abzustimmen, trifft sich die STIKO zweimal jährlich. Dann stehen auch weitere aktuelle Fragen zu Schutzimpfungen und Infektionskrankheiten auf der Tagesordnung, Fragen aus Forschung, Gesundheitspolitik und medizinischer Praxis. Angesiedelt ist die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut in Berlin. Das Robert-Koch-Institut ist das Bundesinstitut für Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krankheiten, also die zentrale Forschungseinrichtung des Bundes in diesem Bereich. Gegründet wurde die STIKO 1972 am damaligen Bundesgesundheitsamt in Berlin. Anno 1994 wurde sie dem Robert-Koch-Institut angegliedert und seit 2001 ist ihre Existenz gesetzlich verankert, denn ihren Empfehlungen wird allgemein große Bedeutung beigemessen. Die Ständige Impfkommission hat 18 Mitglieder. Sie arbeiten ehrenamtlich als unabhängiges Gremium. Für je 3 Jahre werden sie vom Bundesgesundheitsminister berufen. Der aktuellen Kommission steht der Virologe Thomas Mertens aus Ulm vor. Die übrigen Mitglieder kommen aus Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz. Sie repräsentieren Universitäten, Universitätskliniken, Leibniz-Institute, Gesundheitsämter und freie Arztpraxen. Auch Hessen ist vertreten durch die Leiterin des Betriebsärztlichen Dienstes des Frankfurter Universitätsklinikums, Sabine Wicker. Worauf beruhen die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission? Zunächst orientiert sie sich an Kriterien der evidenzbasierten oder beweisgestützten Medizin. Diese beruht darauf, dass patientenorientierte Entscheidungen möglichst auf Grundlage von empirisch nachgewiesener Wirksamkeit getroffen werden sollen. Am Ende beurteilt die Kommission nicht nur die Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und Qualität von Impfstoffen, sondern auch individuelle Nutzen-Risiko-Verhältnisse oder die Effekte flächendeckender Impfstrategien für Deutschland. Außerdem entwickelt die STIKO Kriterien, wie man Impfrisiken abschätzt und Impfschäden erkennt bzw. vermeidet. Dennoch muss sich die Ständige Impfkommission immer wieder Kritik gefallen lassen, sie sei zu eng mit der Pharmaindustrie verbandelt und das vor allem seit dem Jahr 2007. Denn seit dem Jahr 2007 sind die von der STIKO empfohlenen Impfungen auch Grundlage für die Impfschutzrichtlinie des Bundes und müssen von gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland bezahlt werden. Seitdem also, sagen Kritiker, habe die Kommission Einfluss auf die Kosten des Gesundheitssystems und den Umsatz von pharmazeutischen Produkten.
Stefan Hübner über die Arbeit der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut STIKO. Sie spricht Impfempfehlungen aus, von denen hängt ab, was Ärzte empfehlen und die Kassen zahlen. Professor Gerd Gleske, Pharmakologe an der Uni Bremen und Mitautor von Bittere Pillen. Guten Tag.
Ja, guten Tag, Frau Fuhrmann.
Wenn die STIKO so einen Einfluss auf den Umsatz von Pharmafirmen hat, wird dann die Unabhängigkeit der Mitglieder der Impfkommission zu Recht gelegentlich bezweifelt?
Naja, das ist eine sehr schwierige Frage. Man muss dann im Einzelnen schauen, wer vielleicht mit welchen Unternehmen zusammenarbeiten. Es gibt solche Mitglieder auch der Ständigen Impfkommission, weil natürlich viele von ihnen auch Spezialisten auf ihrem Gebiet sind. Und da kann es nicht erstaunen, dass eben auch einige pharmazeutischen Hersteller näher sind als andere. Das kann ein Problem sein. Das ist natürlich dann immer auch von der Situation des Einzelnen abhängig, wie sehr er der Evidenz vertraut und wie sehr die Evidenz eben auch zur Basis der Entscheidung gemacht werden. Aber natürlich ist es auch so, dass oftmals auch durchaus solche Experten dann selber auch an Studien beteiligt sind. Also insofern gibt es sicherlich da immer die Notwendigkeit, darauf zu achten, dass unabhängig und neutral letzten Endes entschieden wird, weil es eben auch eine große Bedeutung hat. Es wurde ja schon darauf hingewiesen, dass die Ständige Impfkommission mit ihren Hinweisen und ihren Empfehlungen letzten Endes das Spektrum der Impfungen in Deutschland bezogen auf die gesetzliche Krankenversicherung und letzten Endes auch der privaten Krankenversicherung darstellt.
Jetzt sind die ehrenamtlich und auch wechselnd. Hilft das oder macht das das Ganze eher schwieriger?
Na, zunächst einmal hilft das deshalb, weil natürlich das Ehrenamtliche auch deutlich macht, dass eine Motivation da ist, an solchen Kommissionen mitzuarbeiten und dass diese Kommissionen dann sich auch den wissenschaftlichen Ergebnissen verpflichtet fühlen. Ich glaube, das ist ein Bereich, der sicherlich durch Ehrenamtlichkeit gut abgesichert sein sollte. Es kann natürlich sein, dass in einzelnen Fällen auch Mitglieder einer ständigen Impfkommission auch von den pharmazeutischen Herstellern, von den Unternehmen auch genutzt werden, um bestimmte Botschaften ins Land zu tragen, den Ärzten nahezubringen und möglicherweise eben auch daran beteiligt zu sein, bestimmte Dinge zu forcieren, bei denen man dann so etwas Zurückhaltung üben sollte. Das heißt, wir haben eine Situation, wo diese Ehrenamtlichkeit sicherlich zunächst mal eine gute Regelung ist, aber man muss tatsächlich, wir haben das häufig bei anderen Bereichen gemacht, genau darauf schauen, wo sind die einzelnen Experten auch möglicherweise beratend tätig. Es gibt so einen Aspekt, den finde ich immer relativ schwierig in der Beurteilung, dass dann viele Experten sagen, naja, diejenigen, die nicht als Experten von den pharmazeutischen Herstellern genutzt werden, sind auch diejenigen, die sozusagen nicht unbedingt an der wissenschaftlichen Spitze stehen, so nach dem Motto pharmazeutische Hersteller, und sich immer diejenigen, die auch wissenschaftliche Reputation haben, die einen Namen haben und die dann eben auch solche Dinge mitentscheiden. Und das kann natürlich manchmal ein Problem sein. Ich finde diese Gleichung, das sind die wunderbaren Experten und gerade deshalb werden sie von der pharmazeutischen Industrie eben auch als Berater genutzt, die ist ein bisschen merkwürdig, weil natürlich auch außerhalb dieses Expertentums, was von der pharmazeutischen Industrie angestellt wird, auch sehr wohl Experten da sind, die auch vernünftige Beurteilungen auch im Impfstoffbereich abgeben.
Und das ist vor allen Dingen natürlich für uns normalen Verbraucher schwierig nachzuvollziehen. Das kriegt man nicht so leicht raus. Wir haben vorhin gehört vom Paul-Ehrlich-Institut, dass vieles von diesen Zulassungsfragen auch auf europäischer, internationaler Ebene geklärt wird, von der Europäischen Arzneimittelagentur und der WHO. Da sind wir ja erst recht nicht so nah dran, dass man rausfinden kann, wer sitzt da eigentlich und wie unabhängig sind die?
Das ist eine wichtige Rolle, die Sie da ansprechen, nämlich hier insbesondere von den global agierenden Institutionen. Denn bei der Schweinegrippe haben wir gesehen, dass es vor allen Dingen auch die WHO war, die mit entschieden hat, wenn man letzten Endes dann ganz bestimmte Entscheidungen trifft, die dazu führen, dass weltweit ganz bestimmte Impfungen empfohlen werden, wie das 2009 der Fall war, als die Infektion mit dem Erreger H1N1 zur Pandemie erklärt wurde, dann bedeutet das letzten Endes, dass natürlich auch jenseits der Entscheidungen nationaler Gremien wie der Ständigen Impfkommission die internationalen Gremien letzten Endes schon längst entschieden haben und dass die Pandemie dazu führt, dass man natürlich auch dann hier in Deutschland entsprechende Reaktionen auch auf politischer Seite umsetzen musste. Also das kann durchaus dann Probleme geben, weil ja nicht in allen Ländern die gleichen Voraussetzungen Voraussetzungen entweder gut oder schlecht herrschen. Da muss man schon differenzieren. Und ich glaube, gerade bei der Situation im Jahre 2009 hat sich ja auch gezeigt, dass die Ergebnisse bei uns, also in Deutschland, doch deutlich sich unterschieden haben von den Ergebnissen, von den Fallhäufigkeiten in anderen Ländern, die sicherlich mit gesundheitlichen Problemen eher zu tun haben, als das in Deutschland der Fall ist. Also insofern sind diese Pandemieausrufe, die die WHO da betrieben hat, aus meiner Sicht so etwas voreilig gewesen und vor allem sachfremd bezogen darauf, dass man die unterschiedlichen Gesundheitssysteme zu bewerten hat und nicht alle Gesundheitssysteme in ähnlicher Weise angreifbar waren, wenn man so will, wie das vielleicht im asiatischen Raum der Fall war.
Das heißt, Sie haben zu früh die falschen Informationen rausgegeben und zu sehr auf Impfung gesetzt?
Naja, Sie haben zu früh die Pandemie ausgerufen, aus meiner Sicht. Zu früh eben dann den Risikostatus Pandemie letzten Endes dazu genutzt, dass weltweit die gleichen Entscheidungen getroffen werden mussten. Also man musste sich bevorraten, man sollte impfen. Es wurde empfohlen, dass solche Impfungen eben gesetzt wurden. Es waren rund 30 Millionen Personen, die in Europa damit mit diesen Impfstoffen geimpft wurden. Und wenn man das mal bei Lichte betrachtet und es hat damals ein bekannter Hygieniker gesagt, man hat von einer Herde von Tigern im Wald gesprochen und schließlich kam ein kleines Kätzchen aus dem Busch hervorgekrochen, dann sieht man einfach, dass auch die Situationen, die Voraussetzungen eben auch solche Pandemien letzten Endes zu beurteilen, doch von Land zu Land unterschiedlich sein müssten. Und da hätte ich mir gewünscht, dass zum Beispiel von Seiten der STIKO durchaus ein eigener Weg gesucht worden wäre. Ich denke, das wäre aus meiner Sicht jedenfalls durchaus dann für den gesamten Verlauf dieser Situation relevant und richtiger gewesen.
Ein kritischer Blick lohnt sich. Wie der noch besser aussehen könnte oder wie es auch um Transparenz und Information besser stehen könnte, das wird uns Professor Gerd Gleske, Pharmakologe von der Uni Bremen, später verraten. Bis hierhin vielen Dank. Im Jahr 1918, als die spanische Grippe ausbrach, war die Welt eine andere, auch die medizinische.
Genau wie heute konnte ein Patient Ende des 19. Jahrhunderts entweder einen gewöhnlichen Arzt konsultieren oder einen Homöopathen, Naturheilkundigen, Osteopathen oder Geistheiler. Und wenn er auf Nummer sicher gehen wollte, alle fünf. Der Unterschied zwischen damals und heute besteht darin, dass der gewöhnliche Arzt keinen besonderen Status innehatte. Man differenzierte nicht zwischen konventioneller Medizin und alternativer Medizin. Die damaligen Schulmediziner vertraten nur eine von vielen verschiedenen Richtungen. Anfang des 20. Jahrhunderts kämpften die Schulmediziner dann gegen die Konkurrenz durch die alternativen Heiler. In Europa geschah dies hauptsächlich durch mehr staatliche Regulierung des Gesundheitssystems und in Amerika durch etliche erbitterte Gerichtsprozesse. Doch das Resultat war das gleiche. Die Schulmedizin sicherte sich den Zugriff auf die Massen. 1918 war sie fest etabliert. Als die spanische Grippe ausbrach, wandten sich deshalb die meisten Menschen in der industrialisierten Welt an die Schulmediziner. Was hatten sie zu bieten? Natürlich keinen wirksamen Impfstoff und schon gar keine antiviralen Medikamente, die hielten erst 1960 Einzug in Arztpraxen und Krankenhäuser, ebenso wenig Antibiotika zur Behandlung bakterieller Infektionen. All diese Medikamente gab es erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch angesichts keuchend nach Luft ringender Patienten mit blau angelaufenen Gesichtern mussten sich die Ärzte irgendetwas einfallen lassen, und so entschieden sie sich für einen polypragmatischen oder polypharmazeutischen Ansatz. Sie verordneten alles, was der Arzneischrank hergab.
Laura Spinney über 1918 und die medizinische Realität zu Zeiten der spanischen Grippe. Angestochen, warum die Impfdebatte wehtut, der Tag in HR2 Kultur. Seit dem 13. September sorgt ein Dokumentarfilm für Diskussionsstoff. David Sievekings Kinofilm erzählt von der langwierigen Entscheidungsfindung der Eltern, ob sie ihr Kind impfen lassen sollen oder nicht. Auch wenn Experten wie der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts und der namhafte Forscher kritisieren, der Film erfülle nicht den Anspruch einer objektiven Dokumentation. Das Werk regt auf jeden Fall die Impfdiskussion erneut an. Hartwig Tegeler über den Film Eingeimpft.
Das erste Kind, glückliche Eltern, Tochter gesund, aber nach einigen Wochen die quälende Frage, das kleine Mädchen jetzt impfen? Und zwar, so der Kinderarzt, gegen 8 verschiedene Krankheiten gleichzeitig in einem Pack. Der Vater:
Ganz ehrlich, wenn es nach mir ginge, hätten wir unsere Tochter schon längst geimpft.
Aber da die Mutter Jessica nach einer Impfung während der Schwangerschaft wochenlang krank im Bett lag, hat sie große Angst vor Nebenwirkungen und Impfschäden bei ihrem Kind. Die Kleinfamilie in der Arztsprechstunde:
Wir sind uns nicht so ganz, ganz, ganz sicher mit dem Impfen.
Ich finde es ganz schwierig. Dass David sich impfen lässt, finde ich vernünftig, aber bei ihr weiß ich es nicht.
Was den Vater David Sieveking dazu bringt, das Thema zu recherchieren, was ein heikles ist auf Spielplätzen, in den Kitas oder auf Partys, so den Eltern kleiner Kinder feiern. So entsteht Eingeimpft, ein Dokumentarfilm, und zwar in der Form, in der David Sieveking schon in 2 anderen Filmen vorher seiner Abkehr von der transzendentalen Meditation oder die Auswirkungen der Demenzkrankheit seiner Mutter dokumentiert hat. Als persönliche Geschichte mit ihm, dem Filmemacher, immer im Bild, fragend, suchend, recherchierend. So entwirft Sieveking ein kontroverses Bilderpanorama, bestehend aus Interviews mit Wissenschaftlern, Ärzten, Betroffenen, Impfbefürwortern und Impfgegnern. Sieveking erörtert, wie Impfungen funktionieren, fragt nach ihrer Effektivität, nach Risiken und Nebenwirkungen beim Robert-Koch-Institut in Berlin, bei der WHO in Genf oder bei einem dänischen Forscher in Westafrika, der die These vertritt, dass eine bestimmte Art von Impfung die generelle Abwehr gegen Krankheiten stärken kann, auch gegen solche, gegen die gar nicht geimpft wurde. Eingeimpft wird so zu einem komplexen Pro und Contra, bei der Sieveking immer wieder zurückblendet in seine Familie, in der bald auch ein 2. Kind von David und Jessica Mittelpunkt des Impfthemas geworden ist. So trifft David Sieveking in Eingeimpft auch als offiziellen behördlichen Vertreter der deutschen Impfpolitik Dr. Jan Leidl, Virologe bei der STIKO, der Ständigen Impfkommission.
Tatsächlich bin ich überzeugt davon, dass die STIKO ihre Empfehlungen wirklich auf der Grundlage der besten wissenschaftlichen Erkenntnisse ausspricht. Und die Vorstellung, dass man das sozusagen vielleicht dann doch lieber selber macht mit einem guten Buch von irgendeinem impfkritischen Kinderarzt, das ist mutig. Es ist ein Unterschied, ob Sie sagen, nee, diese Impfung will ich nicht haben, die brauche ich nicht und die will ich nicht. Oder ob Sie, jetzt rede ich auch als Anwalt des Kindes, ob Sie Ihrem Kind einen möglichen Schutz vor etwas Bedrohlichem verweigern. Warum setzen Sie es dieser Gefahr aus?
Fragt mit gehörigem moralischem Impetus der Vertreter der Ständigen Impfkommission. Aber natürlich gilt auch beim Schauen dieser Dokumentation: Wir widmen denen mehr Aufmerksamkeit, die sagen, etwas ist nicht in Ordnung, als denen, die sagen, ja, ja, alles gut. Der, der sagt, dass etwas nicht in Ordnung ist, wäre der Münchner Pathologe Randolf Renning, der ungewöhnliche Todesfälle infolge von Impfungen und die Reaktion der Behörden in der Doku beschreibt.
Nach den ersten 3 Fällen, die uns aufgefallen sind, sofort natürlich Kontakt mit dem Paul-Ehrlich-Institut aufgenommen, ob es da andere Fälle gibt, hat das Ganze dann runtergebügelt. Und das, was wir dann so schriftlich mitgeteilt bekommen haben aus den Kreisen der STIKO, war also schon wirklich zum Teil schwer unter der Gürtellinie.
Nicht nur auf den Spielplätzen, sondern auch in der wissenschaftlichen Community herrscht, keine Neuigkeit, keine Überraschung, ein veritabler Streit pro und contra Impfung.
Hartwig Tegeler über den Film Eingeimpft, der die Impfdebatte im Moment auf ein neues anheizt. Noch einmal Professor Gerd Gleske, Pharmakologe an der Uni Bremen. Ein Dokumentarfilm über das Impfen, Herr Gleske, das ist doch eigentlich ein sinnvolles Ansinnen, oder?
Also eigentlich ja. Also wir sehen immer wieder, dass viele Fragen zum Impfen kommen. Wir haben eine Hotline in unserem Institut, wo wir über 10.000 Anrufe im Jahr bekommen. Da ist auch das Impfen immer ein Thema. Wir merken eben auch, dass dort sehr unterschiedliche Meinungen verbreitet sind, sehr unterschiedliche Vorurteile im Raum stehen, sehr unterschiedlicher Informationsstand herrscht. Also insofern würde ich mir wünschen oder hätte ich mir gewünscht, dass dieser Dokumentationsfilm tatsächlich auch eine Information bietet, die unterschiedliche Aspekte darstellt, und zwar in einer Weise, dass nicht so wie ich das erlebe, beim Impfen oder beim Thema Impfen die jeweiligen Impfschäden im Vordergrund stehen. Das wäre ja so, wie wenn man auch im Arzneimittelbereich grundsätzlich sagt, naja, wir brauchen sie, aber leider sind die unerwünschten Wirkungen von Arzneimitteln das Wesentliche, und darum schlage ich aus, dass eine Arzneimitteltherapie stattfindet. Ich glaube, das würde man bei der Behandlung von Krankheiten nie machen. Hier geht es um die Prävention von Krankheiten. Es ist eine primäre Prävention, die ich nutzen kann, und insofern denke ich, ist es für mich zumindest immer ganz wesentlich, aus unabhängiger und neutraler Sicht eine Möglichkeit zu finden, wie man Risiken und Nutzen gegeneinander abwägen kann. Und das ist sicherlich nicht einfach bei der Fülle von Literatur, die auch insbesondere Skandale in den Vordergrund stellt, dann eine Lösung zu finden.
Aber ist es nicht ein bisschen falsch, auch immer nur da eine Glaubensfrage draus zu machen und über Ja oder Nein zu sprechen? Es gibt doch noch eine Menge dazwischen. Kann man da nicht einfach differenzierter abwägen?
Also ich glaube, Glaubensfragen, wenn ich jetzt mal ganz plakativ gehören will, in die Kirche als sozusagen in den Impfbereich. Also wir haben ja, und das wurde ja vorhin schon angedeutet, doch eine ganze Reihe von Studien. Und es gibt ja auch wirklich auch vernünftige Auswertungen solcher Studien. Wir beteiligen uns übrigens auch daran. Wir arbeiten für die Stiftung Warentest zusammen mit Kollegen aus Freiburg die Impfempfehlungen und kommen in den meisten Fällen zumindest zu ähnlichen, nicht in allen Fällen, aber in den meisten Fällen zu ähnlichen Empfehlungen, wie auch die STIKO sie publiziert. Also das heißt, man hat einen großen Bereich von veröffentlichter Literatur. Man sieht natürlich die Risiken auch, die wir ja auch dokumentiert finden, aber man sieht eben auch den Nutzen. Und ich möchte mal eine Impfung herausgreifen, weil sie auch besonders wesentlich mir zu sein scheint. Das ist die Masernimpfung, bei der auch noch immer viele Eltern meinen, man könnte durch solche Masernpartys, also durch eine gezielte Ansteckung ihrer Kinder, dann eine vernünftige Form der Immunisierung erreichen. Wir wissen, dass diese Masernpartys, wenn man so will, durch die Infektionen etwa ein Risiko von 1 zu 1000 bieten, dass bei Kindern bleibende Schäden entstehen. Das ist dokumentiert. Während bei der Impfung natürlich auch Schäden entstehen, aber 1 zu 1 Million. Und das ist, glaube ich, etwas, was man immer wieder berücksichtigen muss. Ja, es gibt Impfschäden, so wie es auch unerwünschte Wirkungen bei Arzneimitteln gibt. Aber ich muss dem gegenübersetzen, gegenüber diesem Risiko einen Nutzen, den ich eben grundsätzlich für die Einzelnen, aber auch für die gesamte Population in einer Region erziele, nämlich indem ganz bestimmte Krankheiten eben nicht mehr weiter durch die Ansteckung verbreitet werden.
Und in welchen Fällen liegen Sie anders als die Ständige Impfkommission?
Naja, das sind dann kleine Abweichungen, aber die sind durchaus bedeutsam. Ich bin zum Beispiel nicht der Meinung, dass grundsätzlich immer alle Menschen ab 65 eine Grippeimpfung brauchen. Natürlich gibt es Menschen, die ab 65 auch chronisch krank sind, nehmen Sie Menschen mit Asthma und dergleichen. Das ist schon gut, aber wir sind auch aufgrund von Studien wiederum der Meinung, dass man vielmehr den Blick auf die Kinder legen muss. Also, dass Kinder geimpft werden sollten mit der Grippeimpfung, wiewohl ich auch weiß, dass man grundsätzlich bei der Grippeimpfung immer so ein bisschen Zurückhaltung übt und fragt, ist diese Grippeimpfung wirklich so wirksam, wie man sie immer darstellt. Aber wenn man impft, dann wäre es aus meiner Sicht und aus unserer Sicht, das haben wir auch publiziert, sinnvoll, auch die Kinder zu impfen, weil erstens das Immunsystem der Kinder ausgesprochen stark anspricht, im Gegensatz zum Immunsystem von älteren Menschen, das weniger stark anspricht, und weil zum Zweiten auch Kinder häufig, wenn man so will, der Infektionsherd für die Weiterverbreitung von Grippe sind. Das heißt, wir bekommen eine Art von Herdenimmunität, und das ist für solche Bereiche ganz wesentlich. Also da liegen wir durchaus anders, aber ich glaube, dass wir das gut begründen können, und uns wurde zugesagt, dass man sich auch über die Literatur, die dem zugrunde liegt, auseinandersetzen wird.
Sie sitzen gerade an einem neuen Impfratgeber im Auftrag der Stiftung Warentest. Das ist ja ein Stück Information und Transparenz, was Sie damit schaffen. Das brauchen wir offensichtlich in Gesundheitsfragen doch etwas mehr, als wir das im Moment haben. Wie kann denn die Politik dafür sorgen?
Also die Politik muss schon sehr darauf schauen, dass sozusagen Vertrauen sich herstellt in den Bereichen, in denen man merkt, dass es sehr unterschiedliche Strategien gibt, sehr unterschiedliche Entscheidungen auch auf Elternseite. Ich glaube, dass gewissermaßen auch Vertrauensverluste entstehen, wenn man sich da als Politik nicht kümmert. Politik muss dazu Stellung nehmen, das ist das Wesentliche. Auch wenn es dann zu Diskussionen führt, und wir kennen die Diskussion auch mit den Impfgegnern, und die Politik kann natürlich auch die Institutionen, die für die Beratung der Versicherten in Deutschland extra gegründet wurden, denken Sie an das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, abgekürzt ICWIG, was nur deshalb gegründet worden ist im Jahre 2004, um eben im Grunde genommen verständliche und evidenzbasierte Informationen eben vorrätig zu haben. Diese Informationen müssen gestärkt werden. Das wird offensichtlich auch mehr und mehr gemacht. Aber wir merken eben auch, dass es offensichtlich nicht ausreicht. Aber hier ist die Politik aus meiner Sicht eben viel mehr verantwortlich dafür, dass genau die solche Informationen letzten Endes verständlich, also zielgruppenspezifisch eben auch aufbereitet werden. Das kann dann entweder über das Robert-Koch-Institut oder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung noch weiter verstärkt werden gegenüber dem, was wir heute schon haben. Das ist durchaus eine politische Botschaft.
Also die Politik muss unabhängige Beurteilung und Transparenz sichern, auch im Falle der Impfungen, sagt Professor Gerd Kleske, Pharmakologe an der Uni Bremen. Herzlichen Dank. 1918, da hätte ein wirksamer Impfstoff vielleicht zig Millionen Tote verhindern können. Sie starben durch die spanische Grippe.
Manche Menschen behaupteten, die Grippe werde von giftigen Ausdünstungen verursacht, die von den Leichen auf den Schlachtfeldern aufstiegen. In Irland berichtete Kathleen Lynn, Public Health Direktorin der Partei Sinn Féin, dem Führungsgremium dieser Organisation, dass die Fieberfabrik in Flandern auf Hochtouren laufe und die giftigen Ausdünstungen von Millionen unbestatteter Leichen unablässig in die Luft aufsteigen und vom Wind über die ganze Welt geweht werden. Andere wiederum hatten den Verdacht, die Grippeepidemie gehe auf ein Geheimprogramm biologischer Kriegsführung zurück, das eine der kriegführenden Nationen ersonnen habe. 1918 fragten sich die Menschen in den Entente-Staaten, wenn sie zu den vom deutschen Pharmahersteller Bayer produzierten Aspirinschachteln griffen, ob in den Tabletten denn wirklich nur Aspirin enthalten war. Mittlerweile zitierten die Zeitungen in Washington D.C. den Oberstleutnant Philip S. Doane, Leiter der Hygieneabteilung der Notarztflotte, der die Horrorvision entwarf, Deutsche seien in U-Booten in amerikanischen Häfen gelandet und an Land gegangen, um dort absichtlich Keime freizusetzen. Die Deutschen haben Epidemien in Europa ausgelöst und es gibt keinen Grund, warum sie Amerika mit Samthandschuhen anfassen sollten, lautete das Zitat. Diese Theorien welkten genauso wie Dr. Hayes Rosen, als klar wurde, dass Soldaten auf beiden Seiten der Front starben wie die Fliegen.
Noch einmal ein Rückblick mit dem Buch von Laura Spinney, 1918, Die Welt im Fieber, wie die spanische Grippe die Gesellschaft veränderte, erschien bei Hansa. Angestochen, warum die Impfdebatte wehtut, der Tag in HR2 Kultur. Es war ein Massensterben, das durch die spanische Grippe ausgelöst wurde. Das gab es so nicht noch einmal. Heute sind wir erschüttert, wenn, wie in der letzten Grippesaison, über 9 Millionen wegen Grippe zum Arzt gehen. Die übliche Dreifachimpfung half gegen 3 Virenstämme, ein vierter war für viele Infektionen der vergangenen Saison verantwortlich. Die Grippe verbreitete sich schnell um die ganze Welt. Der erste Impfstoff für die neue Grippesaison ist jetzt da. Ob er wirksam sein wird, darüber sprechen wir gleich. Vorher blickt Mike Markloff zurück.
Wie viele Grippekranke es im vergangenen Jahr hessenweit gegeben hat, ist nur schwer nachzuvollziehen. Das sagt die Hessische Landesärztekammer. Aber deutschlandweit haben die Influenzaviren im Winter 2017-2018 heftig zugeschlagen. Das Robert-Koch-Institut in Berlin schätzt, dass es 9 Millionen influenzabedingte Arztbesuche gegeben hat. 2 Millionen mehr als in den Saisons 2012-2013 und 2014-2015. Und die galten schon nach Angaben der Experten als starke Saisons. Auch in der Praxis von Hausärztin Martina Lommler-Thamer in Herborn-Schönbach im Lahn-Dill-Kreis gingen die Zahlen im vergangenen Winter nach oben.
Also selbst wir in der Praxis hat mich hingerafft und auch eine Mitarbeiterin. Also wir waren 4 Tage außer Gefecht gesetzt. Ich kann keine Zahlen jetzt im Moment nennen, aber es waren deutlich mehr als sonst.
Woran es gelegen haben könnte, dass die Zahlen nach oben gegangen sind, kann Hausärztin Martina Lommler-Thamer nicht pauschal sagen. Sehr wohl aber, dass ältere und gebrechliche Menschen zu den Patienten gehören, die den Grippeviren besonders ausgesetzt sind.
Und das kann in der Tat natürlich auch für die tödlich enden, auch wenn sie geimpft sind. Ja, die Impfung heißt nicht, dass sie jetzt keine Grippe oder so entwickeln können, sondern letztendlich geht es darum, dass wenn sie diese gefährliche Grippe, die Influenza bekommen, dass die eher einen milderen Verlauf hat.
Über 1600 Menschen kamen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts in der vergangenen Saison deutschlandweit wegen der Grippe ums Leben. Die meisten von ihnen seien 60 Jahre und älter gewesen. Auch wenn es den hundertprozentigen Schutz nicht gäbe, Hausärztin Martina Lomlatama würde immer zu einer Impfung raten.
Unbedingt. Ja, also jetzt gerade ältere Leute, auch in Heimeinrichtungen, Schwangere, chronisch Kranke, Kinder, Jugendliche, die chronisch krank sind, an Asthma leiden oder Diabetes, Erwachsene, die an chronischen Erkrankungen leiden, wie Diabetes, Hypertonie, also Bluthochdruck, gehören schon auch zur Risikogruppe, ebenfalls wie gesagt Schwangere. Das kann ich letzten Endes auch nur empfehlen.
Und auch Menschen, die viel in Kontakt mit anderen stünden, sollten sich impfen lassen. Bislang gäbe es keinen Grund zur Beunruhigung. Die aktuelle Grippesaison sei noch sehr langsam angelaufen, sagt die Hausärztin. Was auch daran liege, dass der neue Vierfachimpfstoff schon sehr früh ausgeliefert worden sei.
Der Vierfachimpfstoff, das war letztes Jahr, soweit ich mich erinnere, immer noch ein Problem in der Verhandlung mit den Krankenkassen. Die haben aber wohl jetzt auch entsprechend nachgegeben und finanzieren natürlich auch diesen Vierfachimpfstoff, der halt ein breiteres Spektrum einfach abdeckt.
Und neben der Impfung, sagt Martina Lomlatama, könne man vor allem eines tun, um die Viren in Schach zu halten: sich regelmäßig die Hände waschen und am besten eine kleine Flasche Desinfektionsmittel dabei haben. Denn man wisse nie ganz genau, was man angefasst habe und wer es vor einem angefasst haben könnte.
Mike Markloff über die Grippewelle im letzten Winter. Weit mehr Menschen als in den Vorjahren starben. Mit den Impfungen konnte das nicht verhindert werden. Professor Friedemann Weber, Direktor des Instituts für Virologie am Fachbereich Veterinärmedizin an der Uni Gießen. Guten Tag.
Guten Tag, ich grüße Sie, Frau Fuhrmann.
Die nächste Grippe kommt bestimmt. Wie gut sind wir denn dieses Mal gerüstet?
Ich hoffe, optimal. Ist ja nach wie vor der Vierfachimpfstoff empfohlen, wie letztes Jahr. Und diesmal ist auch dieser Stamm Yamagata mit drin, der uns letztes Jahr die Schwierigkeiten bereitet hatte.
Aber das kann passieren. Also letztes Mal war es eine Dreifachimpfung und dann kam dieser andere Stamm, ein Virus, was so nicht auf dem Schirm war. Wie kriegen wir denn das in den Griff?
Das geht nur durch intensives Monitoring. Es gibt auf der ganzen Welt Referenzzentren, WHO-Zentren, die die Situation auf Nord- und Südhalbkugel beobachten und dann entsprechende Empfehlungen, die natürlich ein Stück weit auch Schätzungen sind, rausgeben, und dann wird eben der Impfstoff entsprechend zusammengestellt.
Das heißt, dieses Mal kommt ein Vierfachimpfstoff, der ist empfohlen in dieser Zusammensetzung von der Europäischen Arzneimittelkommission, die sich an der Weltgesundheitsorganisation orientiert. Aber diese Empfehlung, diese Impfstoffempfehlung ist schon vom März. Ist das nicht dann ein bisschen lang her?
Das hat den Grund, dass die Herstellung selbst bis zum halben Jahr dauert. Das ist eine ziemlich umständliche Prozedur. Es müssen Hühnereier infiziert werden und dann wird das geerntet, aufgereinigt, mit Säure behandelt, aufgespalten und dann verabreicht und natürlich auch vorgetestet. Deswegen, es hat eine sehr, sehr lange Vorlaufzeit.
Ist das Virus da nicht unter Umständen schneller? Das kann jetzt doch schon ein halbes Jahr lang sich wieder entwickelt haben.
Es kann natürlich sein, dass sich mittlerweile das Virus geändert hat oder ein anderes eben von der Seitenlinie reingesprungen kommt, so wie eben mit Yamagata geschehen. Aber man hat kein besseres Mittel zur Verfügung. Und natürlich muss man auch wissen, dass selbst wenn die Viren sich im Kleinen mutieren, wir sprechen da vom genetischen Drift, dass es das nicht bedeutet unbedingt, dass der Impfstoff komplett wirkungslos ist. Ist vielleicht nicht mehr optimal, aber einigermaßen passt er immer noch.
Das heißt jetzt, Sie sprechen einerseits von Virenstämmen, die von der Seite reinkommen, andererseits von Mutationen. Wie muss man das unterscheiden?
Also wenn das ein neuer Stamm ist, dann ist es etwas relativ Neues und für das Immunsystem Fremderes als eine Variante eines Stammes, der eben im Impfstoff vorhanden war. Es kann sich um kleine Stellen in bestimmten Genen handeln, die dann eben anders aussehen und für das Immunsystem, die Antikörper etc., dass das nicht mehr optimal passt.
Und das ist bei dem anderen Stamm, da ist es dann eben so, dass der Impfstoff wirklich gar nicht passt. Bei der Mutation kann er noch ein bisschen passen.
Nee, auch beim anderen Stamm, denn wir sprechen ja davon, also Influenza B ist eigentlich Influenza B, von dem sprechen wir gerade, und die sind alle nah miteinander verwandt. Es gibt trotzdem eben Abweichungen, man versucht das möglichst optimal hinzubekommen. Also selbst wenn es komplett daneben geht, wie beim Victoria, der empfohlen wurde, und dann kam Yamagata, gibt es trotzdem noch eine sogenannte Kreuzreaktion. Also besser als nicht geimpft ist das immer noch.
Was anderes, was das Grippevirus kann, ist Resistenzen bilden. Das heißt, sich schon auseinandersetzen mit dem Impfstoff, der da unterwegs ist, und sich einen neuen Weg suchen. Ist das dann unter Umständen eine schlechte Nachricht für die, die sich zum Beispiel früh impfen lassen?
Eigentlich nicht, denn auch da spielt diese Kreuzreaktion wieder eine Rolle. Und wie gesagt, es ist immer noch besser, wie nicht geimpft sein. Und die lange Reaktionszeit, die man braucht, um den Impfstoff herzustellen, da hat man eigentlich eh keine andere Wahl. Also je früher, desto besser.
Das Ziel bei anderen Erkrankungen, Herr Weber, wie Masern oder Röteln, ist ja, dass man durch Impfen die ganze Krankheit auch ausrottet. Das ist bei der Grippeimpfung keine Option, selbst wenn sie breiter zur Anwendung käme. Das heißt, ausrotten ist kein realistisches Ziel. Warum?
Das Reservoir für die Influenza-A-Viren sind Wildvögel. Bei Masern hingegen ist der Mensch das einzige Reservoir, der einzige Wirt. Und bei entsprechenden Durchimpfungsraten gibt es durchaus die Chance, das Virus loszuwerden.
Das heißt, das lebt in den Vögeln, die sind natürlich unterwegs und damit ist die Verbreitung für das Virus, genau, gute Nachricht, gesichert.
Ja.
Ist es denn auch eine Gefahr, wie zum Beispiel vor 100 Jahren war es ja die sogenannte spanische Grippe, 2009 die Schweinegrippe, die dann auch von Mensch zu Mensch übertragbar wurde, dass so eine Pandemie noch einmal kommen kann?
Ausschließen kann man nichts, aber meine persönliche Einschätzung ist, dass es zu einer Pandemie diesen Ausmaßes nicht mehr kommen wird. Wir haben bessere Frühwarnsysteme, wir haben die Vakzine, wir können mit Antibiotika behandeln, die, weil sich ja Bakterien oftmals auf die kaputten Lungenzellen draufsetzen und also opportunistische Erreger dann auf einmal hochkommen und die kann man natürlich bekämpfen. Die ganze Medizin ist wesentlich besser geworden. Deswegen halte ich persönlich das eigentlich für ziemlich unwahrscheinlich.
Das heißt, es könnte schon so ein Virus wieder geben, aber wir wären besser gerüstet, das mit Medikamenten vorher abzubiegen.
So kann man das sagen und nur zu Ihrer Information, das 1918er Virus, also seine Nachkommen sind ja immer noch unter uns. Das ist der H1N1-Stamm im Prinzip. Das ist jetzt zum Beispiel die Schweinegrippe. Wir haben uns natürlich mittlerweile immunologisch dran gewöhnt, aber ausgestorben ist er nicht.
Das heißt, die Schweinegrippe ist immer noch unter uns, aber nicht mehr so gefährlich.
Ja, genau.
Jetzt ist es ja so, dass Menschen, die allgemeinen Impfungen ablehnen, sagen, dass man mit Infekten ja das Immunsystem auch trainiert, das Immunsystem gestärkt wird. Kann auch so eine Grippe das Immunsystem stärken?
Also davon halte ich eigentlich gar nichts. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie sagen, Sie gehen mit Wladimir Klitschko in den Ring. Und wenn sie das überleben, dann sind sie gut trainiert. Aber es kann halt sein, dass sie das nicht überleben. Deswegen kann ich diese Ansicht nicht teilen. Und der andere Punkt ist natürlich, dass jede Infektion eigentlich schwerwiegend ist. Das ist ein hochgradiger Stress für den Körper. Und es gibt Studien, die eigentlich sehr interessant sind, aus Schweden. Die haben seit Jahrhunderten gut geführte Kirchenbücher und haben festgestellt, dass Leute, die die 1918er Grippe überlebt haben, aber infiziert waren, später vorzeitig versterben an ganz anderen Konditionen, beispielsweise Tumoren oder Herzinfarkt, solche Dinge. Also eher versterben als erwartet, wie sonst ihre Zeitgenossen, die keine Grippe hatten. Also eine Grippeinfektion ist dann so massiver Stress für den Körper, dass er eventuell auch innere Narben davon trägt und man Krankheiten bekommen kann, die man primär erstmal gar nicht mit der Grippe in Verbindung bringt.
Das heißt, klares Plädoyer höre ich daraus für das Impfen, auch gegen die Grippe. Für wen? Also der erste Impfstoff ist ja jetzt auf dem Markt. Wer sollte
für die Leute, für die es empfohlen ist, also ab 60 Jahren und Risikopatienten und natürlich Ärzte und Pflegepersonal in Kliniken.
Und wenn ich mich letztes Jahr habe impfen lassen, muss das trotzdem wieder sein?
Ja, und zwar aus folgenden Gründen. Also was man ja generell sagt, ist, dass es einer der Gründe ist, dass das Virus sich ständig verändern würde und das ist auch richtig. Deswegen muss man das immer wieder anpassen. Der andere Grund ist aber, dass der Impfstoff relativ schwach immunogen ist und eigentlich immer wieder aufgefrischt werden muss. Und auch das ist ein Grund, warum man jährlich neu impfen sollte.
Grippeschutzimpfung ist sinnvoll. Professor Friedemann Weber, Direktor des Instituts für Virologie am Fachbereich Veterinärmedizin an der Uni Gießen. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Es bleibt umstritten, das Impfen, aber es ist deutlich geworden, dass es in der individuellen Entscheidung nur für wenige um Impfen oder Nicht-Impfen geht. Für die meisten wohl um die Frage, muss alles sein? Für welche Impfung entscheide ich mich, wann und wie? Und für diese Antworten braucht es Information und Transparenz. Etwas davon wollten wir heute liefern. Die Sendung zum Nachhören finden Sie unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.